Die Schließung des, vor allem des Kohlenstoffkreislaufs, ist eines der zentralen Herausforderungen unserer aktuellen Zeit. Wir haben in verschiedensten Bereichen mit CO2-Emissionen zu kämpfen, die teilweise auch nicht vermeidbar sind. Das heißt, man hat zum einen bei der Energieproduktion im Rauchgas aus den Kraftwerken natürlich CO2 vorhanden und kann eben durch die Nutzung des CO2s, das heißt, wir nutzen eben diesen Rauchgasstrom, schalten das CO2 ab und können damit als konzentrierten CO2-Strom diesen Strom erneut einer Verwertung mit zugänglich machen.
Herzlich willkommen bei Bioball im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums Bioball. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herr Dr. Kirchner, ich freue mich auf ein interessantes Gespräch über die Verwertung von CO2 heute mit Ihnen, das wir im Rahmen von Bioball führen. Bioball heißt Bioökonomie im Ballungsraum, ein BMBF-gefördertes Projekt, das mit 20 Millionen Euro vom BMBF finanziert wird oder besser gesagt, dessen Projekte finanziert werden. Mein Name ist Manfred Kircher, ich bin Berater für Bioökonomie, habe das Konzept für Bioball, für dieses Forschungsprojekt mit koordiniert und bin jetzt im Vorstand von Bioball. Seit der Corona-Krise konnten wir in Personenvorstellungen oder Personenveranstaltungen nicht durchführen. Deshalb haben wir diese Podcast-Reihe entwickelt, die sich recht erfolgreich entwickelt hat. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, was verbindet Sie mit dem Stichwort Nachhaltigkeit? Und vielleicht können Sie sich auch kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Johann Kirchner. Ich bin verheiratet, habe 3 Töchter, bin von der Ausbildung her Chemieingenieur. Ich habe in Freiberg studiert, Verfahrenstechnik. Habe mich dann vertieft auf die chemische Verfahrenstechnik, die Reaktionstechnik und konnte dann dort noch nach dem Studium meine Promotion anschließen und hatte dort sicherlich auch schon bereits während des Studiums, aber dann auch maßgeblich während der Promotion intensiv Kontakt mit den sogenannten Power-to-X-Konzepten. Das ist sicherlich jetzt schon in einigen Medien oder auch in den Munden jetzt zu hören. Beschäftigt sich generell mit der Umwandlung von Strom, von erneuerbaren Strom in andere Energiequellen. Das heißt, wir haben Strom als Ausgangsmaterial da, nutzen dann eine sogenannte Elektrolyse, um den Strom in Wasserstoff umzuwandeln und haben dort die elektrische Energie in chemische Energie in Form des Wasserstoffs umgewandelt und kann mit diesem Wasserstoff viele Folgereaktionen durchführen zu anderen Produkten, Flüssigkeiten, weiteren Gasen, die eben vielleicht einfach zu handeln sind oder verschiedene Anwendungsbereiche abdecken können. Und das sind zumeist chemische Reaktionen oder katalytische Reaktionen, die dort stattfinden. Und während der Promotion auch bei mir hatte ich einen großen Fokus auf die Entwicklung neuartiger Katalysatorsysteme für diese Reaktion, für die synergetische Nutzung dieser einzelnen Prozessschritte, als auch in der Optimierung. Und das war schon Teil der akademischen Ausbildung, was mich immer sehr interessiert hat, gerade wirklich die Prozessintensivierung, diese Optimierung dort darzustellen und gerade auch mit der Nutzung erneuerbarer Energiequellen beziehungsweise mit CO2. Ich denke, im Laufe des Podcasts werden wir auch zu kommen, wenn wir beide Seiten beleuchten, einmal Strom und einmal CO2, dort auch einen Beitrag zu der CO2-Nutzung zu haben.
Und ich nehme an, das ist auch die wesentliche Aktivität Ihres Unternehmens, was Sie eben gerade beschrieben haben.
Das ist richtig, ja. Ich bin seit nunmehr 3 Jahren ungefähr zurück in Leipzig zur Familie und dort als technischer Leiter bei der BSE Methanol GmbH angestellt. Ursprünglich war es die BSE Engineering, die mehr oder weniger als Industrieplaner im Bereich Biokraftstoffe, Bioethanol tätig war und wir jetzt seit 3 Jahren die Aktivitäten hin zu Methanol gebündelt haben und treten dort maßgeblich als Verfahrensentwickler, Prozessgeber für das Verfahren einer dynamisch betriebenen Methanolsynthese, die letztlich, ich sag mal, lastvariabel fahren kann. Das heißt, je nachdem, wie viel Wasserstoff oder wie viel Strom zur Verfügung steht, können wir unseren Prozess eben entsprechend betreiben, um Methanol als, ich sag mal, Ausgangsstoff für eine große Palette im Chemiebereich oder anderen Anwendungen dort herzustellen.
Das heißt, Sie können Methanol herstellen mit Strom aus Solarkraft oder Windkraft, der nicht ständig kontinuierlich zur Verfügung steht, sondern ein schwankendes Angebot bietet. Verstehen Sie das unter dynamischer Produktion?
Genau, das ist richtig. Das ist ein Hauptanwendungsfeld, wenn wir sagen, wir haben eine erneuerbare Energieanlage, zum Beispiel PV oder eben Windenergie an den Windkraftanlagen, wo nun mal eben nicht kontinuierlich der Strom anliegt, sondern je nach Gegebenheiten wir Schwankungen unterliegen. Mal scheint die Sonne, mal weht der Wind stärker, mal weniger stark. Das stellt eben eine Herausforderung dar, entweder mit geeigneten Speichertechnologien oder eben durch Anpassung der Verfahren, wie wir es gemacht haben, diese Schwankungen abzufangen und dynamisch eben umzusetzen und darauf reagieren zu können.
Ja, das passt ja perfekt zu den erneuerbaren Energien. Das ganze Unternehmen ist auf Methanol ausgerichtet. Das sagt vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nicht so sehr viel. Können Sie die Anwendungsbereiche und vielleicht auch die Marktgröße von Methanol und die Bedeutung für die Industrie darstellen?
Aktuell liegt die global produzierte jährliche Menge bei ungefähr 100 Millionen Tonnen an Methanol, was zum Einsatz kommt. Man geht davon aus, dass etwas mehr als die Hälfte, ungefähr zwei Drittel davon im Chemiesektor Anwendung findet. Also Methanol bildet eine Grundchemikalie dar, die so als solches eben zum Einsatz kommt, aber eben auch Basis ist für eine Vielzahl von Folgereaktionen. Letztlich steht Ihnen da die gesamte chemische Apotheke zur Verfügung an Stoffen, die aus Methanol mit hergestellt werden kann, bis hin zu verschiedenen Harzen und Spezialanwendungen, was als Methanol letztlich hergestellt werden kann. Das ist also der größte Anwendungsbereich des Methanols. Und die verbleibenden ein Drittel sind aktuell maßgeblich dem Kraftstoffsektor zuzuschreiben. Für die Herstellung von Biodiesel kommt Methanol zum Einsatz. Neben der Direktbeimischung haben Sie auch das MTBE. Das ist eine Art Klopfmittel, was Sie konventionellen Kraftstoffen mit zumischen, wo Sie eben Methanol benötigen und wo auch ein Großteil des produzierten Methanols aktuell mit hineinfließt. Aber vielleicht abschließend zu der Frage, wenn man sich die 100 Millionen Tonnen im Jahr anschaut, sind mehr als 99% davon fossilen Ursprungs. Weniger als 1% wird nur erneuerbar hergestellt. Und wir wollen eben im Rahmen des Bioball-Vorhabens oder unserer Aktivitätenunternehmen dazu beitragen, diesen Anteil erneuerbaren Methanols zu erhöhen, was auch für den zukünftigen Bedarf zwingend notwendig ist.
Also es ist eine sehr große Chemikalie vom Volumen her. Das ist wichtig. Vielleicht kommen wir später auch nochmal bei den Zielen von Bioball darauf zurück. Ein paar Worte zu Bioball, warum Methanol für uns ein interessantes Produkt ist. Bioball beschäftigt sich mit der stofflichen Verwertung, wie wir sagen, von Bioabfällen. Das kann Grünschnitt sein, das kann Klärschlamm sein, das kann auch CO2 sein aus biogenen Quellen, wie zum Beispiel Biogas oder aus anderen Quellen. Das können auch Lebensmittelabfälle sein. Und wir sagen stoffliche Verwertung, weil wir nicht die Energie dieser Abfälle nutzen wollen, durch Verbrennung oder durch Vergärung zu Biogas, sondern wir möchten daraus eben Stoffe, mit anderen Worten Chemieprodukte machen und auf diese Art und Weise den Kohlenstoff, der in diesen Abfällen steckt, im Kreis führen. Deshalb sagen wir, wir sind ein Teil der Kreislaufwirtschaft, wenn wir auf diese Art und Weise Bioökonomie machen. Und wenn man eben CO2 auch in einen Stoff umwandelt, in Methanol, dann ist das auch eine Kreislaufführung und der Kreis wird geschlossen. Und das ist ja ganz wichtig, dass dieses CO2 nicht als Klimagas in die Atmosphäre entlassen wird, sondern in einen Produktionsprozess geht und auf diese Weise in Methanol gebunden bleibt. Welche Bedeutung hat denn Kreislaufwirtschaft für Ihr Unternehmen?
Wie Sie es gerade angesprochen haben, Herr Kirche, ich denke, die Schließung des, vor allem des Kohlenstoffkreislaufs, ist eines der zentralen Herausforderungen unserer aktuellen Zeit. Wir haben in verschiedensten Bereichen mit CO2-Emissionen zu kämpfen, die teilweise auch nicht vermeidbar sind. Das heißt, man hat zum einen bei der Energieproduktion im Rauchgas aus den Kraftwerken natürlich CO2 vorhanden und kann eben durch die Nutzung des CO2s, das heißt, wir nutzen eben diesen Rauchgasstrom, schalten das CO2 ab und können damit als konzentrierten CO2-Strom diesen Strom erneut einer Verwertung mit zugänglich machen. Darüber hinaus gibt es aber auch unvermeidbare CO2-Quellen. Das heißt, wenn das CO2 zum Beispiel vorher in Stoffen gebunden war, als Beispiel wäre zum Beispiel die Kalkproduktion zu nennen, auf die wir uns auch im Rahmen des Vorhabens fokussieren, dann sind das stoffliche CO2-Emissionen, die Sie bei der Herstellung nicht vermeiden können. Da können Sie auch einen komplett erneuerbaren Brennstoff für die Wärmebereitstellung nehmen. Die CO2-Emissionen haben Sie trotzdem. Ähnlich ist es zum Beispiel bei Müllverbrennungsanlagen. Die Aufgabe der Müllverbrennungsanlagen ist es primär, den Müll zu verbrennen, weniger den Strom zu erzeugen. Und dort haben Sie die CO2-Emissionen, die Sie dann eben wieder nutzen können. Und da sind typischerweise verschiedene Prozesse notwendig. Zum einen brauchen Sie eine Abscheidung des CO2s. Das heißt, Sie fangen diesen CO2-Strom ab, haben durch geeignete Verfahren, Aminwäsche ist dann ein gutes Stichwort, die Möglichkeit, den CO2-Strom aufzukonzentrieren. Als zweiten Ausgangsstoff brauchen Sie Wasserstoff, hatte ich eingangs schon erwähnt. Über eine Elektrolyse können Sie Strom nutzen, um Wasser zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und durch Kopplung, chemisch gesehen von CO2 und Wasserstoff, haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Produkte, in unserem Fall ist es Methanol, auf das wir uns fokussieren, herzustellen. Das wird dann noch entsprechend aufbereitet, der Anforderungen für den eigentlichen Anwendungsmarkt und können so eben die CO2-Emissionen auf der einen Seite vermeiden, wirklich aktiv auch den Klimaschutz beitragen und letzten Endes auch die Erderwärmung dort limitieren und eben diesen CO2 eine erneute eine zweite Anwendungsphase geben in verschiedenen Sektoren, sei es der Chemie oder wie anfangs auch gesagt, teilweise auch der Kraftstoffmarkt.
Ja, das Kaltbrennen ist ja eine wesentliche CO2-Quelle weltweit auch und hat einen erheblichen Anteil an den Emissionen. Also dafür Reststoff eine industrielle Verwendung zu finden, das ist schon genial, wenn das gelingt. Wo liegen denn die Herausforderungen bei einem solchen Projekt? Also die Wasserstoffherstellung durch Elektrolyse ist ja an sich bekannt. Das ist Stand der Technik. Wo liegt dann die technische Herausforderung?
Sie haben es schon ganz gut zusammengefasst. Ich hatte zuvor gesagt, dass man diese vier einzelnen Schritte braucht, von der CO2-Abscheidung, die Elektrolyse, dann die eigentliche Synthese. Und diese Prozesse sind in der Tat bekannt und auch im industriellen, im großindustriellen Maßstab umgesetzt. Die technische Herausforderung liegt tatsächlich in der Verknüpfung dieser einzelnen Prozessschritte mit Blick auf die Anforderungen, die wir eben durch Nutzung erneuerbarer Energien stellen. Und da kommen wir letztlich wieder auf diesen dynamischen Prozess wieder zurück, zu sagen, dass wenn wir Strom aus erneuerbaren Strom nehmen, dann bleibt uns in Deutschland maßgeblich Wind und Solar, nicht nur in Deutschland, sicherlich auch EU-weit und weltweit als zentrale Größen zur Nutzung offen. Und die liegen letztlich nicht kontinuierlich an, sondern haben eine volatile Anwesenheit. Und dann müssen wir die Prozesse dahingehend abstimmen, dass wir mit diesen Schwankungen im Gesamtprozess leben können, dass wir diesen Gesamtprozess dahingehend optimieren können. Und das ist eben auch Ziel innerhalb des Vorhabens zu sagen, wir haben jetzt vielleicht eine relativ konstante CO2-Quelle, wenn wir das CO2 aus Kalkprozessen oder aus der Abfallverwertung anschauen, aber eben der Strom ist nicht dynamisch. Das sind einige dynamische Anforderungen zu überlegen. Ich hatte schon die Speicher erwähnt. Was wir eben im Rahmen des Projektes auch anstreben, ist eine Lösung ohne aufwendige Speichersysteme, sondern dass wir die Synthese als solches, als Speichermedium nutzen, dass wir quasi diese dynamischen Änderungen in den Stoffströmen in der Synthese auffangen können und dort relativ elegant die volatilen Energieträger umwandeln können. Ich würde sagen, das ist so die größte technische Herausforderung oder generell von diesen Power-to-X-Konzepten hier sprechen.
Ja, Sie passen also den Prozess an ein schwankendes Energieangebot an. Sie haben ja schon die verschiedenen CO2-Quellen, die Sie nutzen könnten, erwähnt. Müllheizkraftwerke, Kalkbrennen ist ja auch ein Zementwerk ist ja auch an dem Projekt direkt beteiligt. Fermentationsanlagen könnte man nennen, die auch einen hohen CO2-Ausstoß haben. Also da gibt es ja eine ganze Vielfalt von Möglichkeiten. Und das passt sehr gut zu den langfristigen Zielen von Bioball. Denn Bioball hat als Ziel, zum Klimaschutz beizutragen, zum 2-Grad-Ziel, indem wir eben durch die stoffliche Nutzung von Reststoffen verhindern, dass der Kohlenstoff, der in den Reststoffen drin ist, als CO2 emittiert wird, sondern der bleibt halt in Produkten gebunden. Und wir haben zugleich die Absicht, Wertschöpfung zu ermöglichen, denn diese Verfahren sind alle teuer, unter anderem durch den hohen Energieaufwand und müssen deshalb sich rentieren und wertschöpfende Produkte erzeugen. Und das sind eben Chemieprodukte, die im Allgemeinen einen höheren Wert haben, als einfach die Energie zu erzeugen. Wie sieht sich denn das Unternehmen, Ihr Unternehmen im Jahr 2030, das ist auch unsere Zielgröße, bis dahin einen Effekt zu erreichen. Wie sieht sich denn das Unternehmen im Jahr 2030 bezüglich der Ziele Klimaschutz und Wertschöpfung?
Ja, ich würde vielleicht verschiedene Punkte hier adressieren wollen. Das eine ist die Diversität der CO2-Quellen. Das heißt, wie unterschiedlich mitunter die CO2-Quellen, die wir als Rohstoff nutzen wollen, eigentlich sein können. Wir sprechen da von einem Rauchgas aus einem Kraftwerk mitunter, wo wir mit teilweise relativ geringe CO2-Anteile haben im Bereich von 5-10%. Verschiedenste Nebenprodukte oder Spurenkomponenten, Schadstoffe, die berücksichtigt werden müssen bei dem Gesamtprozess. Bei der Kalkherstellung haben Sie neben der CO2-Quelle des Brennstoffes auch den stofflich gebundenen Kohlenstoff aus dem Kalkstein, den Sie beim Kalzinieren, beim Brennen eben auch mit herauslösen. Bis vielleicht hin auf der anderen Seite, dass das CO2 aus der Fermentation oder bei der Bioethanolherstellung, was wirklich sehr rein ist und ein hoher CO2-Anteil hat und wenig Nebenkomponenten. Und Ziel ist es wirklich, ein Verfahren hier zu entwickeln, was adäquat auf die verschiedensten Anforderungen der CO2-Quellen angepasst werden kann, um eben das Ziel der CO2-Minderung in dieser Zeit gewährleisten zu können. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt nicht nur auf eine Quelle, sondern hatten auch schon versucht, innerhalb des Verbundes ein möglichst breites Spektrum möglicher CO2-Quellen zu berücksichtigen, um das Verfahren dahingehend auszulegen. Und die Auslegung soll so geschehen, dass wir relativ schnell und mit wenig Risiko solche Methanolanlagen im gewissen Maßstab zur Verfügung stellen. Das heißt, diese Anlagen sollen standardisiert sein, sind vorgefertigt. Das ist tatsächlich wie eine Art fertige Chemieanlage in einem Stahlbau, die per LKW zu den verschiedenen Standorten gebracht werden kann, dort an die entsprechende CO2-Quelle letztlich angeschlossen wird und die Methanolherstellung beginnen kann. Und da ist es wirklich zentrales Kriterium, dass man sagen kann, man hat ein Gesamtkonzept, beachtet viele CO2-Quellen, um, ich sag mal, nicht bei jeder Anlage von neu anzufangen, sondern wirklich sagen zu können, wir haben ein Produkt, einen Prozess hier entwickelt, der universell auf die verschiedensten Herausforderungen für die CO2-Minderung ausgelegt werden kann.
Wenn dieses Produktionsmodul mit einem LKW transportiert werden kann, dann ist es ja offenbar nicht sehr groß.
Es sind 1 bis 2 Stahlbauten mit einer Grundfläche von 3x4 Metern und einer Höhe von ungefähr 10 Metern. Das heißt, wir haben uns tatsächlich auch bei der Auslegung dieser Stahlbauten die Transportfähigkeit bei LKW als Limitierung gesetzt. Auf dem Schiff können sie mitunter größere Sachen transportieren, aber gerade um auch, ich sag mal, Müllverbrennungsanlagen, die es in Deutschland gibt, und da gibt es ja einige, abdecken zu können, die jetzt vielleicht keine Anbindung an Flüsse haben, war uns eben Ziel, wirklich diese Module auch per LKW transportieren zu können. Wenn man vielleicht abschließend die Kapazität noch einmal nennen will, damit ziehen wir das ganz gerne auf die eingehende Elektrolyseleistung. Das heißt, wir haben 2 Module entwickelt, einmal für die Umsetzung von Wasserstoff aus einer 10 Megawatt Elektrolyse und 20 Megawatt Elektrolyse. Und das entspricht, das kann man vielleicht sich auch ganz gut merken, wenn Sie 10 Megawattstunden Strom haben, können Sie damit 1 Tonne Methanol herstellen. Bei 20 Megawattstunden Strom sind es entsprechend 2 Tonnen an Methanol, die wir dann mit diesen vorgefertigten und standardisierten Einheiten produzieren wollen.
Diese Anlagen sind ja wahrscheinlich in der Kapazität auch anpassungsfähig. Könnte man die auch an eine größere Biogasanlage anschließen und das CO2 dieser Biogasanlage als Rohstoff nehmen?
Ja, das ist ebenfalls möglich. Hintergedanke dieser Module ist, dass sie auch, ich nenne es mal, diesen modularen Charakter nehmen können, um die Anlagen oder mehrere Anlagen parallel zu betreiben. Das heißt, wenn Sie jetzt einen entsprechenden höheren CO2-Strom haben, können Sie auch mehrere Anlagen parallel dort betreiben, um eben höhere Kapazitäten abzudecken. Wobei man letztlich sagen muss, dass der Flaschenhals liegt oftmals auf der Stromseite beziehungsweise der Wasserstoffseite. Das war auch die Evaluierung oder was wir bei dem Projekt herausgefunden haben, dass die limitierende Größe zumeist die Stromverfügbarkeit als solches ist und dass es eben auch zentraler Fokus innerhalb des Projektes, verschiedene Logistikkonzepte zu erarbeiten beziehungsweise verschiedene Stromverfügbarkeitskonzepte. Was ist realistisch? Wie kann man den Strom bereitstellen? Macht es Sinn, vielleicht das CO2 zu einem Chemiepark zu bringen, weil wir dort die Nebenstoffe haben? Das sind Betrachtungen, die wir innerhalb des Projektes eben auch anstellen.
Ja, die Infrastruktur muss halt auch da sein, um solche Anlagen zu betreiben. Das ist einmal der Strom und dann natürlich auch die CO2-Verfügbarkeit. Sie führen ja dieses Projekt innerhalb des Innovationsraums BioBall durch. Ich erläutere vielleicht nochmal, wie das funktioniert. Der Innovationsraum versteht sich als einen Raum, der Wissenschaft, Wirtschaft und auch die öffentliche Verwaltung zusammenbringt, um konkrete Probleme bei der Abfallverwertung oder auch Optionen bei der Abfallverwertung zu identifizieren und dafür Lösungen zu suchen. Und eine solche Lösung haben wir jetzt besprochen. CO2 aus dem Kalkbrennen oder aus Müllheizkraftwerken oder aus Biogasanlagen ist ja im Prinzip klimaschädlich, auch wenn es beim Biogas zum Beispiel biogenen Ursprungs ist. Da gilt es ja als klimaneutral. Aber trotzdem unterscheidet ja das Klima nicht zwischen schwarzem und grünem CO2. Beides muss abgesenkt werden. Und im Fall von Methanol haben wir ja dann besprochen, wird ein Chemieprodukt gemacht, das eine Kohlenstoffsenke darstellt, weil dort der Kohlenstoff gebunden bleibt. Also dieser Innovationsraum, das ist im Grunde eine Kommunikationsplattform, wo dann Ideen entwickelt werden und BioBall hat vom BMBF 20 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung im Prinzip, die dann, wenn das Projekt passt, zu unseren Zielen passt, zur Projektfinanzierung eingesetzt wird. Und so haben wir ja auch Ihr Projekt gefördert. Oder fördern es noch, es ist ja noch, es läuft ja noch. Was erwarten Sie sich, abgesehen davon, dass Sie erfolgreich ein Projekt bei uns untergebracht haben, was erwarten Sie sich von einem Innovationsraum, so wie wir ihn darstellen? Welche Vorteile können wir Ihnen bieten? Oder welche Leistungen?
Einen wichtigen Punkt, Herr Kirscher, hatten Sie, glaube ich, angesprochen, als Sie die verschiedenen Akteure genannt haben. Ich denke, die Netzwerkbildung innerhalb eines solchen Innovationsraumes, die Stimmen aus verschiedenen Bereichen, die Meinungen, die dort eingeholt werden können und an einen großen Tisch diskutiert werden können, ist ein enormer Vorteil, den ein solcher Innovationsraum mit sich bringt. Wir haben es letztlich bei uns auch ganz praktisch bei der Antragsphase gemerkt, wo wir zuerst den Fokus hatten, okay, wir haben jetzt im Industriepark Höchst, tatsächlich war es die Ersatzbrennstoffverbrennungsanlage, die eben als CO2-Quelle zum Einsatz kommen sollte. Und wir uns dort letztlich überlegt haben, zusammen mit verschiedenen Akteuren, ja, wir müssen uns vielleicht etwas breiter aufstellen, verschiedene CO2-Quellen abdecken und dort eben auch den Fokus mit den Kalkwerken von Schäferkalk, die jetzt eben auch Teil unseres Projektes sind, dort versuchen mit abzudecken. Das war eine sehr fruchtbare Diskussion, die dort gelaufen ist. Die verschiedenen Anforderungen von außen, sei es auch technisch, wirtschaftlich, als auch normativ, dort mit einzubeziehen, ist, denke ich, ein enormer Gewinn innerhalb dieses BioBall-Verbundes. Nichtsdestotrotz, ja, Sie haben es schon gesagt, es besteht ja auch die Möglichkeit, über ein entsprechend gefördertes Projekt diese Idee entsprechend, die eingangs entsteht, zu untermauern, wirklich fundiert zu bearbeiten und am Ende eine geeignete Lösung dafür finden zu können.
So, wir haben jetzt hier ein sehr interessantes Gespräch geführt. Ich möchte das mal kurz zusammenfassen. Bei dem Projekt geht es darum, CO2, das aus, wie die Techniker sagen, Punktquellen kommt, also aus einem Schornstein, aus einer Industrieanlage, in diesem Fall unter anderem aus dem Kalkbrennen oder aus einem Müllheizkraftwerk oder aus einer Biogasanlage, stofflich zu verwerten, indem Methanol gemacht wird. Und aus diesem Methanol können dann Chemikalien gemacht werden oder auch Treibstoffe, wie zum Beispiel Kerosin. Flugzeuge werden ja noch auf lange Zeit auf Kerosin angewiesen sein. Dafür sind Batterien zu schwer und der Wasserstoff steht auch nicht ausreichend zur Verfügung. Und der Vorteil von diesem Verfahren ist eben, dass der Kohlenstoff aus diesen Emissionsströmen nicht als CO2 in die Atmosphäre gelangt, sondern in Produkten gebunden bleibt. Und damit wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet und zur Wertschöpfung. Beides wichtige Ziele von Bioball. Herr Kirchner, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche dem Projekt viel Erfolg. Vielen Dank.
Herr Kirchner, ich danke Ihnen auch vielmals. Besten Dank.
Der Innovationsraum Bioball wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des Bioball Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.